Ja, eigentlich ist nach der Geschichte von Thomas das Johannesevangelium zu Ende. Thomas bekennt sich zu Jesus mit den Worten, mein Herr und mein Gott. Und Jesus antwortet ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und damit ist der Bogen zu uns heute geschlagen. Denn wir können ja Jesus nicht mehr Auge in Auge gegenüberstehen. Wir können nicht mehr hier, so wie der Thomas, da unsere Finger in seine Wundmalen legen. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist nun mal nicht zu sehen und doch zu glauben. Damit ist das Johannesevangelium zu Ende. Das Kapitel 20 schließt dann mit den Worten, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Ein schönes Schlusswort für ein Evangelium. Aber dann kommt das 21. Kapitel. Nach dem Ende von Kapitel 20 wirkt das wie so eine Zufügung. Es bleibt aber im Stil ganz klar. Und uns würde etwas fehlen, wenn das Evangelium tatsächlich nach dem 20. Kapitel enden würde. Weil, ganz einfach deswegen, weil das Leben nun mal nicht zu Ende ist, wenn wir Jesus oder wenn wir so wie Thomas Jesus als den Herrn unseres Lebens erkennen, sondern uns ja im Alltag auch als Nachfolger und Jünger Jesu bewähren müssen. Und das macht dann auch der heutige Predigttext vom Anfang des 21. Kapitels deutlich. Ich lese Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Nein, antworteten sie. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Ja, eine seltsame Geschichte. Und wenn hier irgendjemand keinen Plan mehr hat, dann sind es erstmal die Jünger hier in der Geschichte. Also man hat den Eindruck, die wissen irgendwie nichts mit sich und ihrer Zeit anzufangen. Und die Ideen, fischen zu gehen, ja, irgendwie scheint es nur aus der Notwendigkeit herzukommen, dass sie ja irgendwie essen müssen. Sieben Jünger gehen fischen, was ist mit dem Rest? Warum ist Nathanael dabei, der doch gar nicht offiziell zu den Zwölfen zählt? Wo ist Andreas, der Bruder von Petrus? Wer sind die beiden Namenlosen? Irgendwie scheint es so eine recht unstrukturiert zusammengewürfelte und auch orientierungslose Truppe zu sein. Obwohl sie doch wissen, dass Jesus auferstanden ist. Er hat sich ihnen schon offenbart. Und ich denke, hier ist, wie schon am Anfang angedeutet, die Schnittmenge zu uns heute. Wir werfen ja auch nicht unseren Auferstehungsglauben über Bord, aber trotzdem haben wir auch nicht immer die Orientierung, die wir uns wünschen. Damit stehen wir dann ganz im Gegensatz zu vielen anderen Zeitgenossen, die immer ganz genau wissen, wo sie hinwollen und worauf sie warten. Und in dieser Situation taucht dann plötzlich und unerwartet Jesus auf. Und wie er das macht, wollen wir uns nun anschauen und schauen darauf, was die Gegenwart Jesu, seine Fürsorge und sein Auftrag an die Jünger denn für Folgen hat. Ja, der Text führt uns recht anschaulich, wie gesagt, so das Bild der sieben Jünger vor Augen, die sich die Nacht um die Ohren schlagen und erfolglos abmühen, Fische zu fangen, die jetzt so übermüdet da am frühen Morgen, ja, unzufrieden sind. Und wir wissen nicht, was die dazu bringt, jetzt in das Boot zu steigen, aber ich bin mir sicher, die haben damit gerechnet, was zu fangen. Aber selbst das Fischen, das doch die examinierten Facharbeitermeister im Fischereigewerbe, Petrus, Johannes und Jakobus, das müssten die eigentlich können. Und das liefert ihnen kein Erfolgserlebnis. Und ich glaube, die denken, Mensch, ich kann gar nichts mehr, ich habe alles verlernt. Und wenn das so weitergeht, muss man um die Existenz dieser Gruppe fürchten. Ich vermute mal, wenn die da jetzt so mit dem leeren Boot dann wieder an Land gehen, die laufen auseinander und das war's dann. Solche Situationen erleben wir manchmal heutzutage auch. Und nur weil wir an Jesus glauben, wir sind davor nicht gefeit. Vielleicht merkst du, dass du in deinem Leben irgendwie Prioritäten neu setzen musst. Du merkst, es hat gestern noch funktioniert, aber heute geht es nicht mehr so. Gestern war noch irgendetwas am wichtigsten und heute merkst du, na, irgendwie trifft es nicht mehr den wahren Kern. Du merkst, da kommt etwas Neues. Und du weißt, du willst es nicht mehr so machen, du hast aber auch noch keine Ahnung, wie du es stattdessen machen willst. Dann ist da natürlich immer auch noch ein bisschen Angst so vor dem Neuen, vor den Ungewohnten, wo wird es hingehen und was wird kommen und was wird passieren. Ich denke, wir sind auch oft Nachfolger ohne Orientierung. Nicht nur in unserem privaten Leben, da gibt es es sicherlich, sondern vielleicht auch im beruflichen und vielleicht manchmal auch in der Gemeinde. Dass man denkt, ach Mensch, irgendwie macht das doch gar keinen Sinn mehr. Egal, was ich mache, kein Weg ist irgendwie der richtige. Und dann? Im Text heißt es, beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Es scheint einfach nur irgendein Mann zu sein, der sie anschnurrt. Freunde, habt ihr etwas gefangen? Fragt er. Ja, was sagt man dazu? Was in so einer Situation? Also, wenn ich mich mal versuche, in die Lage rein zu versetzen, wenn ich mit mir selbst beschäftigt bin und ich werde so von der Seite irgendwie angeschnurrt, dann möchte ich meine Ruhe haben. Und dann kann es sein, dass ich irgendwie eine ausweichende Antwort gebe oder vielleicht gar keine Antwort oder vielleicht auch eine falsche Antwort. Hauptsache, ich kann weiter ungestört meinen Frust schieben. Die Jünger lassen sich auf das Gespräch mit dem Unbekannten ein. Sie antworten ehrlich und werden beschenkt mit einem unverhofften Fang. 153 Fische. Und Johannes, das ist ja hier dieser Lieblingsjünger, dem geht als Ersten ein Licht auf. Es ist der Herr. Und wenn dann die Jünger darüber nachdenken, dann wird ihnen klar, dass Jesus nicht erst in dem Augenblick auftaucht, als es morgen wird. Den Jüngern ist auf einmal klar, Jesus muss schon die ganze Zeit über da gestanden haben. Sie sehen ihn nur jetzt erst. Und das ist das Gleiche, worauf es auch für uns heute ankommt. Wie gesagt, wir mühen uns ja auch oft so vergeblich ab. Mit Dingen, die können wir eigentlich gut, aber auf einmal klappt es nicht mehr richtig. Großer Aufwand und am Ende kommt da nichts bei raus. Wir arbeiten Nächte durch und stellen dabei, oder wir merken dabei nicht, dass wir unter dem Blick Jesu stehen. Die Jünger merken es nicht, aber Jesus ist die ganze Zeit bei ihnen. Und er ist dann auch derjenige, der am Ende für einen positiven Ausgang ihrer Arbeit sorgt. Und das ist für uns heute immer auch noch eine große Zusage. Und ich weiß nicht, womit du dich gerade so beschäftigst, welches Vorhaben dich jetzt gerade in deinem Alltag umtreibt. Vielleicht denkst du auch jetzt gerade daran, nach dem Motto, was du dann morgen gleich als erstes machen wirst, und du denkst nicht zuerst das und dann das, nee, doch lieber zuerst das und dann das. Aber es ist so, wie Jesus damals nicht weit weg war von den Jüngern, ist auch heute nicht weit weg von uns. Und wenn es um uns herum heller wird, dann merken wir das auch. Und unser Glaube, der basiert nicht auf unseren Gefühlen, darauf, dass wir irgendwo in einem Winkel unseres Gehirns wissen, dass er da ist, sondern unser Glaube basiert darauf, dass er sich in seinem Wort festlegt. Matthäus 28, Vers 20 sagt er es: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das können wir für uns in Anspruch nehmen. Auch wenn es um uns herum noch Nacht ist. Auch wenn wir den Eindruck haben, dass der Tagesanbruch noch ganz weit weg ist. Das ist die Erfahrung, die die sieben Jünger hier machen. Und diese Zahl, die ist dann am Ende doch kein Zufall. Also sieben, das ist in der Bibel eine heilige Zahl, das ist die Zahl Gottes, aber das steht auch für eine Vollständigkeit. Also das heißt, diese sieben Jünger, die stehen im Grunde stellvertretend für alle. Die stehen für alle Gemeinden, für alle Kirchen, für jeden Nachfolger einzeln und besonders für die, die gerade keinen Plan haben. Unser auferstandener und erhöhter Herr, der ist uns nahe, uns als Gemeinde und jedem Einzelnen hier in der Situation, in der wir uns befinden. Nicht, weil wir so toll sind, sondern im Gegenteil, weil wir ihn und seine Nähe brauchen. Ja, der zweite Punkt, die Fürsorge Jesu. Und das ist ja so, alle Fäden dieses Textes laufen bei Jesus zusammen. Und deswegen wirken die Jünger auch am Anfang so desorientiert, weil noch nicht klar ist, wo Jesus ist. Und dann in dem Augenblick, wo er auftaucht und sich zu erkennen gibt, dann fügt sich das alles zusammen. Und Jesus ist derjenige, der den Jüngern so den Weg zu einem erfolgreichen Ausgang der Arbeit weist. Also, und der Text macht klar, also Jesus sorgt dafür. Und Jesus ist dann auch der Gastgeber der Jünger, derjenige, der sie dann auch bewirtet. Der dann einerseits schon Brot und Fische dann auf einem Feuer grillt und andererseits trotzdem sagt, komm, bring noch was von den Fischen her. Und also mir fällt bei dieser Schilderung so das Bild einer Mutter ein, die ihre Kinder nach einem langen und anstrengenden Schultag mit einem guten Mittagessen empfängt. Also Jesus stellt sich hier voll und ganz auf die Bedürfnisse seiner Jünger ein. Er hilft ihnen, ihren Alltag zu bewältigen. Und er erweist sich hier als sein praktischer Seelsorger. Einer, der nicht nur redet, sondern der auch fürsorglich handelt. Und dieser Aspekt, dass der auferstandene Jesus selbst für seine Jünger sorgt, das ist, dass er sozusagen der Seelsorger ist, das ist im Johannesevangelium wichtig. Jesus ist keiner, der nur dumm rumsteht und dämliche Fragen stellt, wie vielleicht die Jünger erstmal denken, Mensch, was will der denn da? Jesus ist aber auch keiner, der sich aufdrängt. Aber er bietet den Jüngern und damit auch uns heute seine Hilfe an, seine Unterstützung, seine Fürsorge an. Und zwar so, dass die Jünger es auch verstehen können. Wenn man mal so durch das Johannesevangelium blättert, dann ist das ja oft nicht so einfach zu verstehen. Das sind ja meistens so recht komplizierte Formulierungen. Aber nach der Auferstehung wird das anders. Nach der Auferstehung, da spricht Jesus nicht mehr in Rätseln. Und so wie er liebevoll Thomas mit ins Boot holt sozusagen, wird er dann auch später noch nach dem Predigttext auf den Petrus eingehen. Und so wie fürsorglich und liebevoll er hier am See Tiberias handelt, handelt er auch heute mit uns, in unserer Gemeinde, indem er uns das zukommen lässt, was wir brauchen und benötigen. Ja, Jesus ist hier der Gastgeber der Jünger. Und damit reiht sich dieser Text in eine ganze Reihe von anderen Bibeltexten ein, in denen immer wieder deutlich wird, das, was wir zum Leben brauchen, das kommt von Gott. Also der Klassiker, das ist die Geschichte mit der Wüstenwanderung, wo Gott das Manna gibt, immer jeden Morgen neu, indem er sie auch mit den Wachteln versorgt. Denn einige hundert Jahre später gibt es die Geschichte, wo Elia alleine orientierungslos in der Wüste ist und ihn ein Engel aufweckt, ihm zu essen und zu trinken gibt und ihm ein neues Ziel schenkt. Und in der Schriftlesung haben wir davon gesorgt, haben wir davon gehört, wie Gott uns versorgt. Gerade dann, wenn wir am Ende unserer Kräfte sind. Auch uns gibt heute Jesus unser täglich Brot. Wir beten es ja im Vater unser. Unser täglich Brot gib uns heute. Der versorgt uns mit dem, was wir brauchen in speziellen Situationen. Und mit dem, was er uns gibt, stärkt er uns und weist uns dann auch eine neue Richtung. Mit dem, was er uns versorgt, gibt er uns dann auch die Orientierung, die wir brauchen. Ja, der dritte Punkt, der Auftrag Jesu. Also Jesus ist heute immer noch der gleiche wie damals. Und im Grunde, wir sind auch die gleichen wie die Jünger damals. Und ich glaube, das geht uns auch oft so, dass wir in unserem Warten so ein bisschen orientierungslos und wenig zielgerichtet sind. Und vielleicht passt das Bild sogar dahingehend, dass wir ja das Schiff, was sich Gemeinde nennt, auch so ein bisschen durch Dunkelheit und Anfechtung über das Meer der Zeit schippern und mühen uns ab, anderen Menschen von Jesus erzählen, was Jesus für uns getan hat, ohne große Ergebnisse. Wir selbst wissen natürlich, was wir ihm alles zu verdanken haben, aber wenn wir dann mal in einem lichten Augenblick auf unsere Ergebnisse sehen, dann geht es uns leider so wie den Jüngern, die auch nur ein leeres Netz vorzuweisen haben. Das ist ja hier eine Geschichte, die spielt am See von Genezareth, und die Israel-Fahrer unter euch, die waren vielleicht schon mal da am See und die wissen dann, dass es am Nordufer eine kleine Kapelle gibt und da sagt man, das hat da stattgefunden. Das ist die fischreichste Stelle des Sees, weil an dieser Stelle, da sind 7 nährstoffreiche Quellen, die fließen da in den See und locken dann auch die Fische an. Wenn man den Ort wörtlich übersetzt, dann heißt der Siebenquell oder Siebenborn, also irgendwie so etwas in der Art. Und wir wissen auch, wie die Jünger, das gibt da eigentlich so viele Menschen, die auf der Suche nach Sinn in ihrem Leben sind, und wir merken oft, unser Netz ist leer. Und dann suchen wir nach den Gründen, dann sagen wir, na, wissen wir nicht. Wir merken, die Zeit der Zeltevangelisation ist vorbei. So große Evangelisten, so wie Billy Graham oder vielleicht noch Ulrich Pazani, so richtig klappt das alles nicht mehr. Aber die Frage ist ja, was soll man sonst tun? Das Netz wird aufgeworfen, leer wieder eingeholt, und dann macht es das Sinn, das nochmal zu versuchen, obwohl noch keine Fische da sind? Und ja, man wurschtelt sich dann weiter und es ist so vielleicht so wie die Jünger. Und dann erst als es Tag wird, zeigt sich, dass Jesus ihnen mehr zu bieten hat als so ein paar sentimentale, weißt du noch, eher Erinnerungen. Jesus knüpft direkt an den Berufungswunder auch von Petrus an. Jesus erinnert die Jünger daran, dass sie ohne Jesus nichts tun können. Und ebenso wie die Jünger können auch wir ohne Jesus nichts tun. Aber ebenso wie die Jünger bekommen wir mit dem Text die Zusage, dass er auch wirklich da ist. Jesus ist bei uns, er legt sich da immer wieder fest, egal ob wir das spüren oder nicht. Und darum lohnt es sich für uns, bis zum Morgen durchzuhalten, wenn wir ihn dann sehen können. Er versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Er weiß sogar oft besser, was wir brauchen als wir selbst. Und er schickt uns los zum Menschenfischen. Und wenn wir uns dann an das halten, was er uns zuruft, wenn wir dann in der Lage sind, das zu verstehen und das Netz sozusagen übertragen und dann auf der rechten Seite auswerfen, dann wird er uns volle Netze schicken. Und auf sein Wort hin dürfen wir das wagen, und er wird uns dabei nicht im Stich lassen. Ich fasse zusammen. Erstens, Jesus ist da. Er ist in deinem und in meinem Leben da. Bei uns in der Gemeinde, auch wenn wir ihn nicht sehen. Vor lauter Dingen, die uns umtreiben und beschäftigen. Auch wenn es bei uns Nacht ist und wir in den Dunkelheiten unseres Lebens die Hand vor Augen nicht mehr sehen können. Zweitens, Jesus versorgt uns, er gibt unserem Tun einen Sinn, er schenkt Ergebnisse, er ist derjenige, der die Dinge vorantreibt. Indem er Arbeitsanweisungen gibt, merken wir, dass etwas passiert, dass unterm Strich etwas übrig bleibt, dass unsere Arbeit auf einmal nicht mehr umsonst ist. Und Jesus beauftragt uns. Petrus, den Fischer, hat er einst dazu beauftragt, Menschen zu fischen. Und das macht er heute auch noch. Ich weiß nicht, wozu er dich beruft, wenn er Petrus als Fischer zum Menschenfischer berufen hat. Er macht das heute auch noch. Er ruft Menschen dazu auf, bei der Verwirklichung, bei dem Bau seines Reiches mit dabei zu sein. Und er holt jeden von uns da ab, wo wir stehen. Und wenn du die Zusage annehmen kannst, dass Jesus bei dir ist und dich versorgt mit dem, was du brauchst, dann bist du eingeladen, in der nächsten Zeit im übertragenen Sinn wieder mal die Netze auszuwerfen und zu versuchen, mit Menschen in deinem Umfeld ins Gespräch über deinen Glauben zu kommen. Vielleicht fühlt man sich dabei komisch und alleine, aber ich bin sicher, du bist nicht alleine. Und ich bin sicher, Gott wird das segnen. Amen.